Hi, bevor es losgeht mit der neuen Geopolitik-Folge, haben wir noch eine Bitte an euch. Wir würden gerne wissen, was euch an NZZ Geopolitik gefällt und was wir noch besser machen können. Nehmt euch doch ein paar Minuten Zeit und füllt eine Umfrage für uns aus. Den Link findet ihr in den Shownotes. Tausend Dank. Und jetzt kommt Marlin mit einer neuen Episode von NZZ Geopolitik.
Da war die Stimmung noch voller Optimismus und Euphorie. Im Juli 2017 beim ersten Besuch der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, beim frisch gewählten französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris. In einer Runde von jungen Menschen versucht sich Macron in Deutsch.
Mein Name ist Emmanuel, ich bin von in Paris.
Und die deutsche Kanzlerin in Französisch.
Bonjour, ich appelle Angela, la mitte en
zur allgemeinen Erheiterung. Es geht darum, neuen Elan in die deutsch-französischen Beziehungen zu bringen. Und natürlich bleibt es nicht bei reiner Symbolpolitik. Macron und Merkel brauchen ein gemeinsames Prestigeobjekt. Ein Herzensprojekt muss her.
La coopération structurée permanente, dont nous avons défini les critères. Nous avons une stratégie commune en franco-allemand.
Und das geben sie schließlich an einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt.
Je vous le confirme, c'est une révolution profonde.
Sie verkünden das bisher größte europäische Rüstungsprojekt der Geschichte.
Le but de cet avion de combat commun pour une nouvelle génération,
c'est ein europäischer Superkampfjet und ein gemeinsames Luftkampfsystem, das sogenannte Future Combat Air System, kurz FCAS.
De pouvoir le préparer ensemble, de pouvoir ensuite l'utiliser de manière conjointe dans nos deux armées.
Kostenpunkt 100 Milliarden Euro. Große Pläne. Doch es kam alles anders.
Das zentrale Projekt eines neuen Tarnkappenjets als Rückgrat der deutsch-französischen Luftverteidigung ist gescheitert.
Championed by Emmanuel Macron and Friedrich Merz. Has failed to get off the ground.
Oui, l'avion de combat franco-allemand de nouvelle génération ne décollera jamais.
Das milliardenschwere Rüstungsprojekt stürzt ab. Es kommt zu einer Bruchlandung. FCAS grounded vor dem ersten Start.
L'arrêt du projet du SCAF, le système de combat aérien du futur. L'histoire retiendra que c'est la.
Was für ein Desaster, Georg. Was ging dir da durch den Kopf, als du das gehört hast letzte Woche?
Es hat bei mir vor allem Kopfschütteln ausgelöst, Unverständnis und auch Unbehagen angesichts der Sicherheitslage. Die Europäer haben die Zeichen der Zeit noch immer nicht verstanden. Gefragt wäre Einheit, nicht industrielle Kleinstaaterei. Ich habe mich auch gefragt, wenn man sich schon nicht auf einen gemeinsamen Flieger einigen kann, wie soll denn das mit der nuklearen Abschreckung gehen?
Ja, und das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Was ist da schiefgelaufen? Das Scheitern des ambitionierten deutsch-französischen Rüstungsprojekts FCAS ist für Europas Sicherheit kein gutes Omen, sagt Georg Hässler, Militär- und Sicherheitsexperte der NZZ. Mein Name ist Marlin Oehler. Hallo Georg, ich grüße dich.
Guten Tag.
Georg, vielleicht zum Start. Dieses FCAS, also das Future Combat Air System, ist ja weit mehr als die Idee eines gemeinsamen deutsch-französischen Kampfflugzeugs. Kannst du das vielleicht kurz beschreiben?
FCAS, das war das bedeutendste europäische Rüstungsvorhaben, das je gemeinsam in Angriff genommen worden ist. Die beiden großen Konzerne, Airbus und Dassault, Airbus der deutsch-dominierte, Dassault das französische Unternehmen, die spannten zusammen und sie wollten nicht nur einfach einen Ersatz für den Eurofighter und die Rafale. Sie wollten auch nicht nur ein neues Kampfflugzeug der neuesten Generation entwickeln, sie wollten schlicht die Amerikaner übertreffen. Sie planten deshalb so ein System of Systems, ein System der Systeme. Das Flugzeug war auch nur ein Teilprojekt. Zu FCAS gehört auch die Idee einer Defense Cloud, also einer großen Datenwolke für die Daten und ein Drohnenprojekt. Der bemannte Jet sollte von unbemannten Wingmen flankiert werden, den sogenannten Remote Carriers, also Drohnen, die mitfliegen, sozusagen. Europa wollte den neuesten Stand der Technologie nutzen, um mindestens in der Luftverteidigung allen anderen voraus zu sein, den Russen sowieso, aber auch den Chinesen und eben auch den Amerikanern.
Hatte der denn schon Namen, dieser neue geplante Kampfjet?
Also einen richtig knackigen Namen hatte das Teil nicht oder noch nicht. Ganz europäisch, technokratisch sprach man vom New Generation Fighter. Das war also nicht ein Hunter oder eine Mirage oder ein Tornado, wie die Jets auch in Europa früher hießen.
Gut, also Macron und Merkel lancieren dieses FCAS-Projekt im Juli 2017. Görg, was war denn, sagen wir, der Auslöser für dieses Projekt? Was war so die Grundstimmung? Wie kam das zustande? Ich fürchte mal, auch da kommen wir nicht um Trump herum.
Es ist eigentlich verrückt, wenn immer sich die Europäer bewegen, steckt irgendwie Trump dahinter. Es war die Zeit nach der Wahl von Trump, das erste halbe Jahr seiner ersten sehr chaotischen Amtszeit, die war auch geprägt von Ausfällen gegen die Europäer, gegen die NATO und so weiter. Mhm. Macron war frisch gewählt und sah sich so als Anti-Trump sozusagen, mit festem Händedruck und strategischer Autonomie. Und dann die besonnene Merkel. Es gab ein Gipfeltreffen in Taormina, G7, wo diese Kakophonie, diese innerwestliche Kakophonie irgendwie spürbar wurde, alle gegen Trump. Und aus dieser Stimmung heraus dachten die Europäer, wir müssen dem etwas entgegensetzen, müssen Trump etwas entgegensetzen. Und dann kam diese FCAS-Idee auf und aus dieser Stimmung heraus haben Macron und Merkel dann quasi feierlich den Bau dieses gemeinsamen Kampfflugzeugs, dieses Systems eigentlich beschlossen, System der Systeme, wie sie es genannt haben, um der Dominanz der Amerikaner etwas entgegenzusetzen.
Also das klingt so, als wäre dieses FCAS als Prestigeobjekt gedacht, mit einem Hauch von Trotz.
Ja, damals, 2017, fühlten sich die Europäer Trump noch weit überlegen und hielten ihn für eine Zeiterscheinung. Das spürt man raus aus dieser Haltung von damals. Man glaubt, es wird schon vorbeigehen. FCAS war vielleicht auch eher ein Zeichen der europäischen Arroganz als ein ernsthafter Versuch, Verantwortung zu übernehmen. Zur Erinnerung, trotz der russischen Annexion der Krim 2014 glaubten die Europäer damals noch immer, der Kreml meine es doch nicht ganz so ernst, wie Putin übrigens immer schon damals auch sagte. Die Bedrohung wurde eher heruntergespielt. Also diese FCAS-Geschichte fand in diesem Umfeld statt, einerseits als Zeichen gegenüber den Amerikanern, aber man hat dann doch nicht so richtig vorwärts gemacht.
L'avion de combat européen ne verra pas le jour.
Oui, l'avion de combat franco-allemand de nouvelle génération ne décollera jamais, s'exclame Le Figaro à Paris. Friedrich Merz, le chancelier.
Also der Knarz weitete sich ja dann auch aus, Merz zunehmend skeptisch und dann kam der endgültige Bruch jetzt im Juni 2026.
De la coopération franco-allemande, mais aussi selon les points de vue de l'Europe de la défense ou de la défense de l'Europe.
Ja, tatsächlich hat Berlin den Stecker gezogen. Deutschland, das gegenwärtig sehr viel macht, was die europäische Verteidigung angeht. Und Paris schien total überrumpelt zu sein. Merz hat erklärt, wir werden dieses Kampfflugzeug nicht gemeinsam mit Frankreich entwickeln.
Gut, aber wenn man jetzt das bedenkt, also ich meine, diese Krise dauert schon etwas länger an und doch ist es ein ziemlicher Paukenschlag, kann man sagen. Du hast ja auch gesagt, Kopfschütteln, man ist ein bisschen konsterniert. In Paris hat man es nicht erwartet, ist überrumpelt. Deutschland hat bis jetzt schon allein eine 500 Millionen ausgegeben. Viel Prestige hing daran, viel politische Arbeit. Und jetzt kommt nach 9 Jahren das totale Scheitern. Georg, lass uns etwas über die Ursachen für dieses Scheitern sprechen. Wie kam das?
Ich habe vorhin schon vom Kulturunterschied zwischen den beiden Konzernen Airbus und Dassault gesprochen. Es gibt auch den Kulturunterschied eigentlich der französischen Sicherheitspolitik und der deutschen Sicherheitspolitik. Beginnen wir mal mit der Industrie. Oder Dassault, dieses französische Familienunternehmen, das ist immer auch Teil eigentlich der französischen Außen- und Sicherheitspolitik. Die Franzosen machen mit der Rafale-Diplomatie, das machen die Deutschen weniger. Wenn Dassault ein Flugzeug baut, dann wollen sie quasi ihre Expertise für sich haben. Sie wollten die Expertise nicht teilen mit Airbus, weil sie eben davon ausgehen, dass die nationale Sicherheit und das Geheimnis, quasi das Betriebsgeheimnis von Dassault gefährdet werden soll. Man wolle einen Kampfjet von A bis Z bauen können, sagt Eric Trappier, der Dassault-Chef zum Beispiel.
Ja, da habe ich so ein solches Quote gefunden, wie er vor Abgeordneten im Parlament im Herbst 2025 sagt.
Est-ce que je sais faire un avion de combat de A jusqu'à Z en France de 6e Generation? Je le redis devant vous tous, la réponse est oui.
Eben Dassault oder Frankreich müsste den Lead übernehmen und diesen Kampfjet, eben, wie du sagst, von A bis Z selber bauen.
De développement d'avions de combat. Tout ça parce que Dassault dit qu'il aimerait quand même avoir les clés pour piloter.
Aber was sagt denn eigentlich die deutsche Seite dazu? Also Airbus.
Also Airbus wollte nicht einfach bezahlen und Zulieferer sein, Airbus wollte mitentwickeln. Airbus hat sehr viel Know-how, Airbus hat insbesondere auch Know-how in der ganzen Sensorik, mit den ganzen Satelliten gebaut werden. Airbus wollte ein integriertes System und nicht einfach ein flottes Kampfflugzeug bauen. Und das rieb sich dann sehr an diesem französischen Anspruch, dieses Kampfflugzeug eben selber zu entwickeln. Ich muss auch immer daran denken, dass Frankreich ein eigenes Atomprogramm hat, den Jet eben auch als Trägerflugzeug verwenden will, um die eigene Atombombe zu transportieren. Dieser Anspruch ist bei den Deutschen weniger stark im Vordergrund. Und auch das Thema Export spielt eine wesentliche Rolle. Ich habe das schon angetönt. Die Franzosen benutzen diesen Kampfjet, die Rafale und früher die Mirage quasi als Mittel ihrer eigenen Außenpolitik, gehen auf Weltreise und verkaufen diese Jets. Die Deutschen sind da im Gegensatz total zurückhaltend, haben moralische, vielleicht zu moralische Überlegungen, die eine Rolle spielen und wollen gar keine Rüstungsgüter so richtig verkaufen. Und das sind auch zwei Welten aufeinander geprallt. Hier quasi die französische Exporthaltung, dort der deutsche Moralismus.
Aber ich frage mich doch, also jetzt bei so einem sicherheitspolitisch relevanten Projekt, das bereits hunderte Millionen kostete, wieso schreitet dann da nicht die Politik härter ein? Also wenn diese Streithähne in der Industrie oder diese, von mir aus, diese Industriepolitik nicht kompatibel ist, warum wird das nicht auf höchster politischer Ebene irgendwie angegangen?
Ich glaube, ein wesentlicher Grund ist, dass dieses Projekt eben nicht so prioritär behandelt worden ist, wie es hätte behandelt werden sollen. Vor dem Ausbruch der Vollinvasion der Russen 2022 in der Ukraine sowieso nicht. Und dann musste sich Europa zuerst einmal an die neue Situation gewöhnen. Es gab den Regierungswechsel in Deutschland und Macron hat die Sache eben dann auch ein bisschen vernachlässigt. Und so ist das irgendwie liegen geblieben. Die Politik vermochte eben auch aufgrund dieser kulturellen Unterschiede nicht wirklich zu vermitteln. Es gab Missverständnisse und ich glaube auch eine wesentliche Rolle hat gespielt, dass Deutschland und Frankreich diese Gegensätze nicht zu sehr betonen wollten und das heiße Eisen ein bisschen in Distanz gehalten haben, um sich nicht die Finger daran zu verbrennen.
Und diese Differenzen, die haben sich mit der Zeit auch immer deutlicher gezeigt, jetzt über die Jahre, seit dem Startpunkt 2017. Ich habe zum Beispiel hier einen Podcast gefunden mit Éric Trappier, eben dem Dassault-Chef, in einem Podcast, der heißt «Guerre et paix». Vom April, also kürzlich, und Trappier tritt da auf und sagt:
Alors avant toute chose, je suis français, c'est assez connu. Je pense que la France a une position particulière à cause de la dissuasion nucléaire.
Er sagt, er sei vor allem Franzose in erster Linie und betont auch wieder die nukleare Abschreckung, die Frankreich brauche. Und
maintenant, faut regarder si c'est suivi des faits. Je suis pas sûr que ça soit suivi des faits par les Européens. Je suis pas sûr non plus que les Américains lâchent l'OTAN.
Und deutlich wird auch in dieser Aussage tiefe Zweifel über den Willen Europas oder der anderen europäischen Länder wirklich mitzumachen bei dieser gemeinsamen Verteidigung. Und was mich wirklich irritiert hat bei diesem Auftritt, man vergisst, dass das eigentlich der CEO eines Rüstungskonzerns ist. Er spricht, als wäre er Staatsmann, Politiker, der hier im Namen Frankreichs auftritt.
Ja, diese Aussage, dieses Verhalten steht exemplarisch dafür, wie das Verhältnis zwischen eigentlich diesem Dassault-Familienunternehmen und der Regierung in Paris ist. Es gibt Anekdoten von Flugzeugbeschaffungen. Die Schweiz hat ja auch die Rafale evaluiert. Und da gab es die Anekdote, dass wenn die Schweizer Seite das wollte, dann hat man einfach Dassault angerufen, Trappier angerufen und der hat dann gesagt, das geht nicht. Und hat das wirklich von zu Beginn weg quasi als politisches Projekt verstanden. Ganz im Gegensatz zu den Deutschen, die alles ganz korrekt machen wollten. Auch dort hat man diese Unterschiede gesehen. Und dann sind die Amerikaner gekommen und haben einfach das bessere System hingestellt. Und ich glaube, das sagt sehr viel aus über die Art und Weise, wie diese Kampfjet-Geschichten laufen. Frankreich, das mit diesem Kampfjet hausiert sozusagen und politische Dinge damit verbinden will, das hat auch die Schweiz erlebt. Deutschland das integrieren will und die Amerikaner, die aber einfach nach wie vor dominieren. Mhm. Ja, und in diesem Kontext, wenn man diesen Kontext kennt, umso befremdlicher wirkt es eigentlich, wie Trappier da auftritt, wie der große Politiker eines großen Landes, das da Grossmachtpolitik betreibt.
Ja, Das ist eine harte Nuss für Deutschland eigentlich, in dieser Konstellation so ein Projekt gemeinsam zu führen. Auch Friedrich Merz hat das irgendwann nüchtern abgewogen und sagt ebenfalls in einem Podcast im Februar dieses Jahr:
Ganz konkret, die Franzosen brauchen in der nächsten Generation der Kampfflugzeuge ein atomwaffenfähiges und ein flugzeugträgerfähiges Flugzeug. Das brauchen wir in der deutschen Bundeswehr gegenwärtig nicht.
Die Interessen Frankreichs und Deutschlands sind nicht kompatibel, um es einfach auf den Punkt zu bringen.
Ja, das ist erstaunlich, in einer Welt, wo eigentlich die Europäer marginalisiert wären in der Weltpolitik, auf einer Weltkarte, wo der Pazifik in der Mitte ist, das ist so die amerikanische Sicht, da ist Europa rechts oben am Rand und das ist eigentlich recht befremdlich. Aber man sieht darin eben auch die wirklich grundsätzlich unterschiedlichen Sichtweisen auf das eigene System. Frankreich, die Präsidialrepublik mit dem starken Präsidenten, der für 5 Jahre ein starkes Mandat hat und sich außenpolitisch wenig um die Befindlichkeiten innenpolitisch kümmern muss. Auf der anderen Seite die parlamentarische Republik, Bundesrepublik Deutschland mit dem Kanzler, der früher sehr stark war. Heute sind diese Bundeskanzler mehr unter Druck, weil das Parteiensystem in Bewegung geraten ist. Und das sind auch, was das Selbstverständnis der Demokratie angeht, wirklich unterschiedliche Länder, die da zusammenspielen müssten, unbedingt zusammenspielen müssten und es auch unter dieser Bedrohung, die gegenwärtig herrscht, nicht geschafft haben, wirklich zusammen etwas auf die Beine zu kriegen.
Also da clashen eigentlich zwei Politsysteme, zwei Politkulturen auch aufeinander. Kann man so weit gehen und sagen, eigentlich hätten die beiden Länder auch völlig verschiedene Flugzeuge gebaut, wenn sie ganz frei hätten wählen können? Also würde man sich auf zwei verschiedene Schlachten vorbereiten?
Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, klar, das deutsche Projekt, oder wenn ein deutsches Projekt realisiert worden wäre, dann wäre das eher eben NATO-kompatibel primär und Amerika-kompatibel und Europa-kompatibel. Für die Franzosen spielt das nicht so eine Rolle. Wenn sie den Standard gesetzt haben, dann gehen sie davon aus, dass vielleicht die anderen auch irgendwie folgen werden. Mhm. Allerdings muss man auch immer die Einschränkung machen, auch die Franzosen heute mit der Rafale müssen NATO-kompatibel sein, auch wenn Frankreich immer wieder ein bisschen Distanz macht auf die NATO. Den Link 16, den hat die Rafale. Das ist die Schnittstelle eigentlich, um innerhalb der NATO miteinander Daten austauschen zu können. Es ist auch möglich, dass die Rafale bei amerikanischen Tankflugzeugen betanken kann. Vieles ist eben auch Rhetorik, aber der Anspruch quasi, die Lead-Nation zu sein und ein französisches Kampfflugzeug zu bauen, so wie einen französischen Sportwagen sozusagen, den es heute nicht mehr unbedingt gibt, abgesehen davon, dieser Anspruch ist nach wie vor da. Und bei den Deutschen sieht das natürlich anders aus, oder? Das ist dann eher eine Weiterentwicklung des F-35, was da im Vordergrund gestanden ist. Man wollte eigentlich ein Gesamtsystem für die Franzosen, da steht der Jet einfach im Vordergrund.
Also ich meine, eigentlich hätte man ja erwarten können, dass gerade der Krieg in der Ukraine so ein Wake-up-Call hätte sein können, wie du sagst, oder? Dass quasi das eher zusammenschweißt und dass man halt dann eben bestehende Differenzen überwindet und sich zusammenrauft, weil eben die Stunde erfordert, dass man gemeinsam die Verteidigung aufstellt oder die Sicherheit Europas gemeinsam in die Hände nimmt. Aber es sieht im Moment so aus, nach letzter Woche, nach diesem Bruch beim FCAS. Im Gegenteil, das hat die beiden Nationen eher noch weiter auseinandergebracht.
Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich so. Und man kann das eigentlich rational fast nicht fassen, wenn man bedenkt, dass eigentlich die deutsch-französische Freundschaft ein wesentliches Fundament bildet der europäischen Integration und auch der europäischen Resilienz, der europäischen Demokratie, dass nie wieder nach dem Zweiten Weltkrieg, das war sehr stark mit dieser deutsch-französischen Freundschaft verbunden. Mhm. Und dass man hier nicht in der Lage ist, ein Zeichen zu setzen, das stimmt doch nachdenklich.
Wie erklärst du dir das?
Ich glaube, eine tiefer liegende Ursache sind diese innenpolitischen Spannungen. Deutschland und Frankreich sind beides Länder, die irgendwie erschöpft wirken. Frankreich hat enormes Spannungspotenzial in sich selbst. Man hat es wieder gesehen nach diesem Paris Saint-Germain-Match, wie Paris ausgesehen hat, wie es verwüstet worden ist. Das sind enorme Spannungen intern. Mhm. die dazu führen, dass vielleicht eben nationale Politik, das nationale Interesse, die Kleinstaaterei wieder in den Vordergrund rückt. Das Gleiche gilt für Deutschland. Deutschland schultert enorm Verantwortung jetzt gegenwärtig, wenn es um die Verteidigung Europas geht. Gleichzeitig ist das Parteiensystem erschüttert durch die AfD, durch die Linke, durch das Bündnis Sahra Wagenknecht. Merz muss Zeichen setzen. Zeichen setzen, die vielleicht gegen ihn gerichtet sind auch. Er muss stark wirken. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Teil der Gemengelage, den man verstehen muss, der vielleicht eben nicht militärisch oder geopolitisch ist, sondern eben rein innenpolitisch zu verstehen ist.
Wir sind gleich zurück.
Guten Tag, ich bin Peter Raschoni. Ich leite zusammen mit meinem Kollegen Peter Fischer das Team von NZZ Pro, der Premium-Ausgabe der NZZ. Wir versuchen mit unserer langjährigen journalistischen Arbeit die Welt besser zu verstehen. Wir liefern euch zusammen mit den Redaktoren und Korrespondenten der NZZ vertiefte Analysen und Hintergründe zu Geopolitik, Weltwirtschaft und Sicherheitspolitik. Wenn ihr einen noch tieferen Einblick in das verwirrende Weltgeschehen gewinnen möchtet, dann abonniert NZZ Pro, das Premium-Abonnement der NZZ. Den Link dorthin findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Wir freuen uns auf euch.
Aber vielleicht nochmal vom Ukraine-Krieg jetzt ausgedacht. Das war ja quasi nach dem Startpunkt dieses FCAS-Projekts. Und es gibt Stimmen, die sagen, der Ukraine-Krieg ist ein Testlabor für viele neue militärische Technologie, Innovation. Und der Krieg von heute, der moderne Krieg, der sieht sowieso anders aus, als was man bei diesem Start des FCAS-Projekts eigentlich noch im Sinne hatte oder was man damals wusste. Und ich habe eine Aussage von Verteidigungsminister Pistorius gefunden. In einem Interview sagte er gerade heraus:
Ich würde das mal mit meinen Worten formulieren. Mit dem Wissen von heute würden wir dieses Projekt heute so nicht mehr aufsetzen, wie es damals aufgesetzt worden ist. Das ist eine Lehre, die wir daraus ziehen müssen. Das war ein ambitioniertes, großes europäisches Projekt, das an der Realität jetzt zerschellt.
Da sind wir eigentlich froh, dass nicht weitere Steuermilliarden ausgegeben werden und Merz die Reißleine rechtzeitig zieht.
Ja, Pistorius reitet damit natürlich auf der Welle der Zeit und sagt, ja, es ist jetzt alles Drohnenkrieg, man kann alles mit KI machen, es gibt Roboter am Boden. Ich glaube, das greift zu kurz. Diese Systeme kommen alle dazu. Wir wissen nicht, wie der Krieg der Zukunft aussieht, weil der Krieg in der Ukraine wirklich feststeckt. Ich glaube, es ist so, dass diese neuen Systeme einfach dazukommen und die alten nicht ersetzen. Ich glaube, wenn die Ukrainer einen FCAS hätten, dann würden sie diese FCAS nehmen. Man muss auch wissen, dass diese Flugzeuge eben fliegende Kommandozentralen sind. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, in einer Zeit, wo Krieg leider zu einem Mittel der Politik geworden ist, dass man Krieg klinisch führen kann. Ich glaube, hinter dieser ganzen Drohnen-Euphorie, dass man vor allem über Drohnen spricht und eben nicht mehr über bemannte Systeme, das hat so mit einer Sehnsucht zu tun, einen klinischen Krieg führen zu können, wo die Menschen keine Rolle spielen. Aber das ist fatal. Krieg wird immer über Leben und Tod entscheiden. Krieg wird immer am Ende auf einem Schlachtfeld, auf einem Gefechtsfeld geführt. Und diese Illusion ist gefährlich, weil man dann eben glaubt, dass Krieg einfach führbar ist. Krieg muss immer verhindert werden, genau aus diesem Grund.
Also du würdest aber auch sagen, dass ein bemannter Kampfjet immer noch State of the Art ist?
Ist immer noch State of the Art. Es sind fliegende Kommandozentralen. Es geht weniger darum, Luftschlachten zu gewinnen, sondern es geht darum, vor Ort sehr viele Daten zu sammeln, aufgrund dieser Daten auch Entscheide zu treffen. Die Amerikaner haben jetzt im Iran-Krieg, weil sie Sensoren verloren haben, weil sie AWACS-Kommandozentralen verloren haben, konnten vieles ersetzen mit dem F-35. Zwei F-35 zusammen sind eine recht große Datenplattform. Und die FCAS ging eigentlich viel weiter noch als den F-35 und wäre sicher ein System, das den Europäern zugute gekommen wäre, gerade im Kampf gegen Russland, gerade um Russland abzuschrecken, technologisch wirklich weiter vorne zu sein.
Gut, aber es wird ja auch, abgesehen von dem Kampfjet, der jetzt nicht gebaut wird, wird ja trotzdem dieses FCAS-Projekt in Teilen weitergeführt.
Ich glaube, das hat sehr stark damit zu tun, dass Deutschland gegenwärtig wirklich einen Führungsanspruch entwickelt, ganz allmählich gegen die eigene Kultur. Und dazu gehört die Defense Cloud, die übernommen wird. Und das Drohnenbegleitprojekt wird weitergeführt. Und das passt eigentlich in den Anspruch Deutschlands, die sogenannten Schlüsselfähigkeiten zu entwickeln, die es braucht, um unabhängig von den Amerikanern Krieg führen zu können. Dazu gehört auch diese ganze Satellitentechnologie, die entwickelt wird. Ich glaube, Deutschland macht dort vorwärts. Wahrscheinlich wird es am Ende darauf hinauslaufen, dass Frankreich ein Kampfflugzeug beisteuert. Airbus sagt zwar, dass sie jetzt quasi den Ersatz für FCAS, für die Kampfjet-Komponente von FCAS bauen wollen, aber am Ende wird es vielleicht darauf hinauslaufen, dass quasi die technologische Wolke von Deutschland kommt, aber das Prestige-Projekt, das, was man sieht, das, was Lärm macht, dass das dann französisch ist. Und dann werden dann diese zwei Kulturen wieder zusammengefügt.
Okay, also bist du da nicht skeptisch? Ich meine, wenn sie es nicht schaffen, diesen Flieger zusammenzubauen, wie sollen sie dann quasi diese Cloud gemeinsam bauen?
Die Fragezeichen sind sicher berechtigt, gerade wenn man jetzt dieses grandiose Scheitern sieht. Auf der anderen Seite zwingt die Weltlage die Europäer zusammenzuarbeiten, oder? Ich meine, der erste Generalsekretär der NATO, auch belgischer Ministerpräsident, hat gesagt, oder, es gibt zwei Sorten von europäischen Staaten, Kleinstaaten und solche, die noch nicht gemerkt haben, dass sie Kleinstaaten sind. Und das gilt eben auch für Deutschland und für Frankreich. Sie sind gezwungen, das gemeinsam zu machen, weil sie sind eben dann doch im internationalen Konzert gegenüber den USA, gegenüber China und selbst gegenüber Russland sind es kleine Staaten.
Mhm. Aber was bedeutet denn jetzt dieses Scheitern aus deiner Sicht? Ich meine, man hat 9 Jahre verloren, abgesehen jetzt von den Kosten, hat man doch 9 Jahre verloren, um ein gemeinsames europäisches Projekt auf die Beine zu stellen für die Sicherheit Europas.
Ich glaube, man hat wirklich ein schlechtes Signal ausgesendet, ein Signal der Uneinigkeit, ein Signal der Kleinstaaterei. Ich habe den Begriff schon einmal gebraucht. Und das ist ein Signal zur falschen Zeit, weil der Druck der Trump-Administration auf Europa relativ groß ist, auf eigene Beine zu kommen. Wir wissen nicht, ob Trump wirklich die Europäer unterstützen würde, wenn es zum Äußersten käme, nämlich zu einem Konflikt mit Russland. Russland macht Druck, auch wenn es geschwächt ist. Ein geschwächtes Russland ist gefährlich. Und Russland versucht ja gerade eben, die Europäer auseinander zu dividieren. Intern mit der Unterstützung extremer Parteien, aber eben auch, indem dass diese verschiedenen Kleinstaaten gegeneinander ausgespielt werden. Und ich glaube, in diesem Moment ein solches Signal auszusenden, das ist fatal. Vor allem, weil Europa ja auch irgendwann eine eigene nukleare Abschreckung braucht. Macron, der das anbietet, aber das Angebot wirkt jetzt unter diesen Umständen nicht wirklich ernst gemeint, wenn man es nicht einmal schafft, das Trägerflugzeug gemeinsam zu entwickeln.
Aber könnte man nicht auch argumentieren, das ist halt eben der Preis von Demokratien? Also Europa mit seinen demokratischen Staaten, das dauert, das ist träge, da kann man nicht einfach eben so ein Kampfjet-Projekt beschließen wie die USA, das für sich können die Chinesen sowieso. Also da muss man eben gemeinsam nach Lösungen suchen und letztlich ist das unser Trumpf.
Unbedingt.
Letztlich ist vielleicht das auch unsere Stärke, unsere Sicherheit.
Unbedingt. Also wenn es gelingt, quasi diesen Wettbewerb der Ideen so zu nutzen, dass dann etwas noch Besseres entsteht. Unbedingt. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Stärke von freien Gesellschaften, dass man sich eben auch Streit leisten kann. Ich glaube, dass der Moment der falsche ist, gerade weil die geopolitische Lage für Europa gegenwärtig wirklich nicht gut aussieht. Aber wenn daraus etwas Besseres resultiert, dann hat sich auch dieses Scheitern gelohnt. Und ich glaube, es gehört zum Wesen von Demokratien, dass sie immer spät, wenn nicht zu spät sind. Wenn wir an den Zweiten Weltkrieg denken, die Schweiz war nicht vorbereitet 1939, Großbritannien auch nicht wirklich. Aber dann quasi, als die Freiheit wirklich unter Druck kam und der Krieg wirklich losging, dann haben sich die Demokratien am Ende zusammengerauft. Das klingt jetzt ein bisschen wie eine Durchhalteparole, aber ich glaube, es ist entscheidend zu verstehen, dass Demokratien eben nicht auf Krieg ausgerichtet sind, sondern wirklich eher auf Frieden und sich eigentlich nur unter Druck, aufgrund von äußerem Druck wirklich zusammenraufen können und dann das verteidigen, was sie wirklich ausmacht, nämlich die Freiheit und die Demokratie und die offene Gesellschaft. Mhm.
Also möglicherweise, wenn wir hier positiv enden wollen, kann es ja sein, dass das Scheitern dieses FCAS-Projektes, das ist nicht einfach das Ende der europäischen Rüstungskooperation. Es könnte auch eine Chance sein, eine Chance auf neue Kooperationen mit vielleicht besser passenden, kompatibleren Systemen, Nationen. Dann wäre das eher ein schmerzhafter Weckruf gewesen, dieser Bruch, dieses Scheitern des FCAS.
Unbedingt. Und es muss am Ende gelingen, dass der Wettbewerb der Ideen, dazu führt, dass es eben eine Einheit in der Vielfalt gibt. Und ich glaube, das ist die Stärke Europas. Wenn es Europa gelingt, die Vielfalt zu bündeln, dann ist Europa stark und vielleicht braucht es dafür noch ein bisschen Schmerz und Wettbewerb, bis man dann am Punkt ist, wo Europa dann diese Stärke wirklich auch ausspielen kann. Aber die Zeit ist schon sehr, sehr knapp.
Ich danke dir ganz herzlich, Georg.
Sehr gerne.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute mit dem NZZ-Sicherheitsexperten Georg Hässler. Wenn ihr mehr von Georg lesen wollt, findet ihr viele wichtige Analysen von ihm zu Sicherheits- und Militärfragen bei NZZ Pro. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, oder wenn ihr was zu meckern habt, oder wenn ihr Feedback und Wünsche an uns habt, dann füllt doch bitte die aktuelle Umfrage zu NZZ Geopolitik aus. Den Link zur Umfrage verlinke ich ebenfalls in den Shownotes. Mein Name ist Marlene Oehler. Macht's gut und bis nächste Woche.